Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und dies ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, wenn du möchtest, hast du auch die Möglichkeit, dir den Stream dazu live auf YouTube auf meinem Kanal anzuschauen. Andernfalls lass dich jetzt einfach mal darauf ein, was wir heute wieder für dich vorbereitet haben. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner, mit dem ich gerade erst zusammen wieder auf einer exklusiven Veranstaltung in Österreich gesprochen habe. Da haben wir uns direkt darauf verständigt, wir müssen das, worüber wir beide da auch referiert haben, hier einfach nochmal in einer Podcast-Folge verpacken. Jérôme Jörn ist mein Gast und ich möchte, dass er sich einmal selber kurz vorstellt für diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen.
Mega, was für ein Intro, auf den Punkt. Danke, Philipp. Ja, und so haben wir uns auch kennengelernt, auf den Punkt. Mein Name ist Jérôme Jörn, seit knapp 20 Jahren jetzt im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Bin gestartet mit diversen Themen, bis ich letztendlich gelandet bin in dem Thema, warum kriegen Menschen die PS nicht auf die Straße? Und da landen bei mir die Menschen, die innerlich eine Handbremse fühlen. Und so geht's ganz tief bei mir mal ins Unterbewusstsein rein. Da bin ich letztendlich jetzt gelandet, um langfristig nachhaltig Erfolge so zu erzielen. Mit Menschen aus dem Verkauf, die du zu dir kommen oder auch Führungskräfte, Menschen, die in irgendeiner Situation ihres Lebens stehen. Bin verheiratet, komme aus dem Norden von Deutschland und sitze jetzt hier gerade in meinem Studio und wir dürfen beide ein bisschen reden miteinander.
Ja, freue ich mich sehr auf dieses Interview und zwar aus folgendem Grund. Und zwar, er hat gesagt, er hat so ein paar Sachen in seinem Leben getestet. Learning für euch Nummer eins. Ich denke, das ist die Realität bei jedem, der irgendwie in einer gewissen Art und Weise später als erfolgreich bezeichnet wird. Das ist selten das, womit man gestartet ist. Man hat so ein paar Ideen, man testet ein bisschen rum, dann findet man seinen Weg, arbeitet mit dem Feedback vom Markt, verfeinert die Strategie und wird dann einfach nach hinten raus richtig gut. Deshalb gerade dann, wenn du noch so ein bisschen am Anfang deiner Karriere stehst, das gehört dazu. Ruhig bleiben, das passiert nachher. Man kann nicht direkt sagen, was wäre der perfekte Plan gewesen. Und der zweite Grund, warum ich das so ausführlich betone an der Stelle ist, ich habe den Mann tatsächlich schon vor vielen, vielen Jahren auf einer Bühne gesehen. Ich glaube, das letzte Mal 2011. Ich saß irgendwo im Publikum. Er stand oben auf der Bühne. Es waren gefühlt, weiß ich nicht, 2000 Leute im Raum. Er hat da oben eine richtig gute Show gemacht. Ich fand, er war in seinem Thema sattelfest. Er war in der Lage, mit dem Publikum zu interagieren, was ich auch immer als Qualifikation werte, dass einer auch wirklich sein Thema im Griff hat und nicht einfach nur was auswendig gelernt hat. Und so habe ich ihn immer so ein bisschen beobachtet. Jetzt haben wir uns zufällig auf dieser Veranstaltung getroffen, weil der Veranstalter uns beide als Redner gebucht hat. Er kam nach meinem Vortrag zu mir und sagte, Philipp, du hast mich mit deiner roten Art ganz schön getriggert. Da dachte ich, wow, authentisch und ehrlich ist er auch noch. Das macht es zusätzlich sympathisch. Und da habe ich gesagt, lass uns mal über das sprechen, worüber du unter anderem referiert hast. Weil er ist sehr stark in dem Thema Hypnose, er ist sehr stark in dem Thema Unterbewusstsein, er ist sehr stark auf der Suche nach den Erfolgsfaktoren, was Leute im Verkauf wirkungsvoller macht und allgemein im Leben. Und da möchte ich dir heute einfach Einblicke gewähren. Von daher, meine Frage an dich wäre jetzt einfach mal, wenn man das Thema Unterbewusstsein als mal Arbeitsbegriff sieht, dann gibt es ja aus meiner Grunderfahrung heraus so ganz pauschal gesagt zwei Lager. Die einen sagen, oh spannend, erzähl mir mehr. Andere sagen, ah, Hokuspokus, Esoterik, ist nichts für mich. Lass uns das als allererstes mal thematisieren. Wie siehst du das, wenn jemand denkt, oh, Unterbewusstsein, sollte ich vielleicht mich nicht weiter mit beschäftigen? Wie dumm ist das?
Aus meiner Sicht gar nicht. Also du kennst es bei dir aus dem Vertrieb. Die Leute, die dich triggern, sind die Leute, die das Wissen haben, aber die PS nicht auf die Straße kriegen. Du sagst ihnen, was zu tun ist. Du hast eine geile Strategie. Du hast geiles Wording. Ja, so Leitfaden ist alles irgendwie klar. Und die wissen auch alles. Und dann triffst du die wieder und dann fragst du die. Und wie läuft's? Und sagst, ja, ich glaube, ich brauche noch was. Also die kriegen das, was sie wissen, einfach nicht umgesetzt. Und das sind dann die Menschen, die sagen, irgendwas hält mich zurück, ein Gummiseil oder wie wir das auch bezeichnen wollen. Irgendwas lässt mich einfach nicht loskommen. Und das sind die Menschen, die sich mit dem Unterbewusstsein beschäftigen. Die anderen, so bist du ja, also ne, du bist so ein Macher, also dir fällt was ein, du setzt das um und du hast nie das Gefühl, dass dich von innen heraus irgendwas zurückhält. Und Menschen, die so drauf sind, die sagen, ja, ich mache einfach mal, ich tue einfach mal, was die anderen denken, das geht mich gar nichts an, was der Kunde von mir denkt, das geht mich auch nichts an. Ich perform einfach mal. Ja, die haben ja nichts, was sie zurückhält. Warum sollen sie sich dann anfangen, mit etwas zu beschäftigen, was ihnen nicht im Weg steht? Bei den anderen ist es halt einfach so, dass die Glaubenssätze, Programme, Muster, wie wir das nennen wollen, haben, die sie nicht das leben lassen, welches sie leben wollen. Also wenn einer sagt, ja, ich möchte gerne im Verkauf erfolgreich sein oder ich möchte gerne mein eigenes Business aufbauen, aber da gibt es halt diesen Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter oder Geld versaut den Charakter oder mit Geld spielt man nicht oder reiche Leute, man kann nur, was ich heute immer höre, man kann nicht erfolgreich werden, weil das kostet immer die Gesundheit. Also wenn man was Neues aufbaut, dann geht man immer ganz schnell in den Burnout rein. Wenn so solche Glaubenssätze einfach im System sind und die Menschen haben eine Sehnsucht mit ihrem, was sie da so haben, durchzustarten, um einen Beitrag zu leisten und das können sie nicht, weil sie etwas zurückhält, spätestens das sind die Menschen, die dann sagen, ey, ich muss, also irgendwas gibt's da, ich muss mal gucken und dann landen wir irgendwann im Unterbewusstsein.
Ja, ich habe mich tatsächlich sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt, weil da gab es auch verschiedene Bücher, die Kraft des Unterbewusstseins und wie man sich intern programmieren muss. Dann kam das Thema Glaubenssätze auf und tatsächlich, du hast jetzt gerade gesagt, wer so ein Macher, aber das liegt einfach daran, dass ich diesen Prozess sehr früh gestartet habe und dadurch einfach auch Kraftquellen gefunden habe, wo ich einfach sage, ich vertraue mal lieber auf mich als auf die Meinung anderer, weil tatsächlich kann ich die aktuelle Situation in Verbindung mit meinen eigenen Zielen viel besser bewerten als jemand Außenstehendes, der sagt, nur ich kenne den Weg zwar nicht, weiß auch nicht, was der mitbringt, ich weiß nichts zur Vorgeschichte und so, aber ich kann mich da nicht reinversetzen und deshalb glaube ich, das ist keine gute Idee. Und wenn man sich dann durch solche Leute ausbremsen lässt, entdeckt man ja vielleicht nie die Potenziale, die möglich gewesen wären, wenn man einfach mal auf sich selber und alles, was man selber mitbringt, vertraut. Von daher ist es so, ich bin vielleicht ein bisschen weiter, weil ich sehr früh mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, aber genau deshalb finde ich, ist es auch so wichtig, sich das immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, dass das alles herleitbar ist und dass man vor allen Dingen sich damit auch auseinandersetzen muss, weil das würde ich dich dann bitten, gleich nochmal einfach zu kommentieren. Ich glaube, das Problem ist, viele von den Menschen da draußen leben heute das Leben, was jemand anderes gedacht hat. Das heißt also, du bist das Produkt deiner Eltern, die sagen, du bist so und so alt, du hast den und den Background, wir machen das so und so und so, bei uns läuft das wir so und so. Und dann orientierst du dich an diesen Leitlinien, die aus komplett anderen Lebensverhältnissen entwickelt wurden, auf dich übertragen wurden. Und wenn du gelernt hast, das zu akzeptieren, dann setzt du diese Gedankengänge einfach nur fort, verhältst dich regelkonform und wirst damit nicht anecken, aber eben auch nicht durchstarten. Und ich glaube eben, man müsste immer wieder prüfen, ist die Regel immer noch zeitgemäß? Und ich habe mal so Persönlichkeitstest gemacht, da stand drin, Philipp Semmelroth akzeptiert Regeln, solange sie ihm sinnvoll erscheinen. Und da habe ich gedacht, das bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Aber zurück zu dem ursprünglichen Thema. Ich meine jetzt Glaubenssätze und Gepäck aus dem kulturellen Background, die Einflussfaktoren Eltern, Schule, Ausbildung, Studium, andere Menschen, persönliches Umfeld, das alles prägt ja einen. Vielleicht kannst du dazu einfach mal so deine Erfahrungswerte schildern.
Das, was wir ganz häufig erleben, also wir heißt, ich bilde ja aus seit mehreren Jahren auch Menschen, die anderen Menschen helfen wollen. Und was wir häufig erleben zu 95% ist, dass wenn Menschen zu uns kommen mit irgendeinem Thema, nehmen wir mal das Klassische jetzt im Verkauf, der Telefonhörer ist tonnenschwer oder er gleitet mir durch die Finger oder da Stacheldraht drumherum oder was diese ganzen Bilder da so alle sind. Also wenn Menschen einfach nicht in die Akquise zum Beispiel kommen und sich nicht trauen, andere Menschen anzusprechen. Und dann kommen die irgendwann und sagen, boah, ich würde gern erfolgreich sein und ich würde gern hier dies, das, jenes in die Welt bringen. Aber ich traue mich nicht zu akquirieren. Und dann, das ist das Problem. Das Ziel ist dann, ich möchte gerne mit Leichtigkeit akquirieren. So, und dann gibt es den einen Glaubenssatz, der heißt, ja, es sind nur bestimmte Menschen dafür geeignet zu akquirieren. Oder, und das bin eher ich, jeder kann Akquise betreiben, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und unser Bewusstsein aufgeräumt haben. Denn zur Akquise, was da im Weg steht, ist halt, wenn ich ein Problem damit habe, wenn Menschen schlecht über mich denken oder ich Angst vorm Nein habe, dann traue ich mich halt nicht zu telefonieren, weil die Angst vorm Nein ist ja ein Schutzmechanismus, will mich nicht blamieren, will nicht versagen. Und dann fangen die nicht an mit der Umsetzung. Und so kommen die Leute zu uns zum Beispiel, so ein konkreter Fall mal, und sagen dann, ja, können wir Hypnose machen. Und dann machen wir Hypnose und muss dir das vorstellen, die stehen, also schönes Bild ist so, habe ich vorhin gerade entdeckt, das Bild. Man steht so an einem Fluss und ich stehe an dem Fluss und das ist meine aktuelle Situation und ich will einfach woanders sein, aber nicht an diesen Positionen. Ich möchte gerne woanders stehen, möchte gerne mit mehr Leichtigkeit telefonieren zum Beispiel. Und was wir dann in der Hypnose machen ist, wir gehen diesen Fluss zurück und gucken mal, wo ist diese Angst vorm Nein, wo ist denn die losgegangen? Was ist denn die Quelle von dem Ganzen? Und wenn wir die Quelle gefunden haben, dann können wir dem zeigen, dem Menschen, der zu uns kommt, wie er die Quelle reparieren kann. Und das Krasse ist, Philipp, das, was wir zu 95% erleben, ist, dass diese Quelle vor dem vierten Lebensjahr ist. Also die ist irgendwann vor dem vierten Lebensjahr passiert, die ist vielleicht bei der Geburt passiert, die ist vielleicht im Bauch von der Mama passiert, die ist vielleicht sogar bei der Zeugung passiert oder, und das ist so ungefähr so ein Drittel der Fälle, da ist es aus der, nennt sich transgenerationale Prägung, da ist es also von Ahnen überliefert worden an uns. Das sind so Dinge, die in unserem System sind, die von Oma, Opa oder von Mama, Papa irgendwie in uns schlummern und uns daran hindern, das Leben zu leben, welches wir leben wollen. Und ich bin nicht mit Hypnose verheiratet, sage ich immer wieder, aber ich kenne halt kein schnelleres, einfacheres Tool, als in einem einzigen Termin genau das zu finden, das zu reparieren und dann das Leben zu leben, welches man leben möchte. Wir können 3 Tage drüber reden, warum das mit dem Nein nicht funktioniert und warum das mit dem Telefonieren wichtig ist, aber wenn innen drin einfach diese Unsicherheit ist, dieser Glaubenssatz ist, boah, dann blamier ich mich oder so. Wenn, solange der nicht raus ist, wird der mit Leichtigkeit ja nicht telefonieren. Das kennst du auch, wenn du Leute trainierst, du machst ja geile Roadshows da, du trainierst die Leute und dann sind die im Training vielleicht sogar richtig, richtig gut. Ja, und dann gehen die raus in die Praxis und kriegen dann dieses geile Know-how, was sie haben, nicht auf die Straße, weil sie wieder in ihrem alten Umfeld einfach sind, weil dann die alten Prägungen wieder durchkommen. Dann gehen sie wieder ins Training rein, da funktioniert wieder alles gut. Und dann, also Trainingsweltmeister, ja, also Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge, dann in der Live-Performance klappt es nicht. Und das ist dann immer so ein Thema, wo ich sage, jetzt brauchst du auch nicht mehr reden, jetzt musst du wirklich mal graben, jetzt musst du wirklich mal suchen.
Ja, und das war zum Beispiel einer der Gründe, weshalb ich mich auch damals mit meinem Unterbewusstsein auseinandergesetzt habe, das auch heute irgendwo immer noch tue, im Hinblick auf, ich programmiere mich auf was, ich lasse mich nicht zurückhalten, wenn ich plötzlich merke, ich fühle mich unwohl, fange ich an zu analysieren, wo kommt das her und was ist eigentlich der Stressfaktor. Der ein oder andere, der hier zuhören wird, wird das vielleicht kennen. Da passiert irgendwas, was du dir anders gewünscht hättest, um es mal so ein bisschen global zu formulieren. Und dann gehst du auf Distanz, weichst aus, weil das irgendwie erstmal der so normale Reflex ist. Aber eigentlich wird dadurch das Gefühl nicht besser. Es würde viel besser werden, wenn du dich Angst einfach stellst und überlegst, was könnte ich tun, damit die Angst verschwindet. Beispielsweise, wenn ein großer Kunde bei dir kündigt, einfach wenn du jetzt Unternehmer oder Unternehmerin bist, dann ist das im ersten Moment ein Rückschlag. Der beste Weg, das einfach zu kontrollieren, ist einfach mehr Akquise zu machen, weil sobald der nächste Erfolg wieder eintritt, ist die Angst weg und du kannst wieder mit klarem Kopf weitermachen. Wenn du jetzt in dich gehst und den Fehler bei dir suchst und überlegst, an welcher Stelle ist dieser Kundenkontakt abgebrochen, bist du zwar auch aktiv, aber du machst keine Fortschritte, sondern du fühlst dich am Ende nur immer noch schlechter und denkst, das hätte ich viel, viel früher merken müssen. Von daher glaube ich, da muss man schon viel machen. Und wenn du das jetzt so berichtest, ich habe ja so eine NLP-Ausbildung gemacht, da fand ich diese Zeitreise, dieses Rückreisen in die Vergangenheit und so weiter auch extrem spannend. Ich war ja in der Schülerperspektive. Das heißt, es war ja eine moderierte Rückreise und Suche in der Vergangenheit. Und anfangs dachte ich ja auch so, gerade mit meinem hohen rationalen Anteil, ich denke, ich bin hier nur mit Bekloppten, aber je stärker man sich drauf einlässt, desto faszinierender fand ich das dann auch. Und für mich war ja wirklich der Zenit und das absolute Aha-Erlebnis, als ich es geschafft habe, mich selber so weit zu programmieren, dass ich meine Höhenangst unter Kontrolle hatte und falsch gesprungen bin, weil man mir gesagt hat, danach ist das weg. Und das wäre ja undenkbar gewesen mit klarem Verstand, ohne diese ganze Methodik. Jetzt ist aber NLP, auch wenn es wirkt, trotzdem ein sehr zeitintensiver Prozess. Du sagst Hypnose, brauche ich nur eine Session. Wo würdest du diese zwei Sachen vergleichen und wo würdest du sagen, da unterscheidet sich einfach Hypnose und kristallisiert sich einfach als der bessere Weg heraus? Weil besser, schneller.
Ja, besser, schneller. Also du kannst immer an drei Ebenen arbeiten. Also vielleicht mal so eine Stufe davor. Aus meiner Sicht, wenn wir uns anders verhalten wollen, brauchen wir nur zwei Sachen. Entweder brauchen wir eine neue Fähigkeit oder wir brauchen eine andere Einstellung. Also entweder brauche ich eine Fähigkeit, jetzt mal wieder aufs Telefonieren. Ich brauche vielleicht, wie rufe ich einen Kunden an? Was habe ich zu sagen? Wie geht Einwandbehandlung? Wie geht Abschlusstechnik? Ja, das ist die Fähigkeit. Oder wie funktioniert mein Produkt, meine Dienstleistung? Das ist Fähigkeit. Und dann die Einstellung, also warum sollte ich das tun, warum will ich das tun, bin ich frei von Ängsten, ja, bin ich frei von negativen Glaubenssätzen, die mich da zurückhalten. So, und wenn das beides passt und das plus das ist dann das neue Verhalten. Und wenn die Leute dann an der Einstellung arbeiten wollen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, an der Einstellung zu arbeiten. Und schnelle Techniken für akut ist in meiner Welt ist zum Beispiel sind gewisse NLP-Techniken oder zum Beispiel auch eine sogenannte suggestive Hypnose. Damit bringe ich die Menschen sofort in eine Veränderung in der Einstellung. Also was ist jetzt gerade los? Machen wir das Beispiel, Angst vom Telefonieren fällt mir jetzt gerade wieder ein. Also jemand hat Angst vom Telefonieren, dann kann man sehr schnell einen Switch machen, dass der sofort in einem anderen Gefühl ist, wenn es um das Thema Akquise geht. Das Blöde ist bei solchen Techniken ganz einfach immer, oder der Nachteil für mich ist, wenn dann irgendwas total Blödes passiert, also irgendwas wieder, der getriggert wird in seiner alten Verletzung, sagen wir mal dazu, in der alten Prägung, dann ploppt das alte Programm wieder auf und meistens ist es dann sogar noch stärker als vorher. Siehst du, wusste ich doch, geht nicht. Wir alle haben diesen Drunken Monkey auf der Schulter, der uns sagt, nee, so nicht. Das ist sowieso nur alles Quatsch gewesen. Und das ist halt ganz häufig, wenn wir so Zeitreisen machen, das sind viele suggestive Hypnosemethoden, wie übrigens 90% der Hypnose-Coaches draußen arbeiten. Und dann kommen wir da so daher, die sagen, ja, ein Termin. Und was unterscheidet uns? Uns ist das die eigentliche Auswirkung, also dass der Angst hat oder dass er sich unsicher fühlt, ist völlig irrelevant für uns. Auch was dazu geführt hat, vielleicht eine schlechte Erfahrung mit 18 Jahren oder eine schlechte Erfahrung mit 16 Jahren oder das Abweisen beim ersten Date oder so, das ist uns völlig irrelevant. Was für uns relevant ist, ist der echte Auslöser. Also es geht nicht um die Auswirkungen, es geht nicht um die Ursache, es geht noch darunter, was ist der echte Auslöser? Stell dir das wie so einen Löwenzahn vor. Ja, wäre bescheuert, wenn ich im Garten einen Löwenzahn habe und ich will den nicht, habe die Blüte abzuschneiden. Und ich wäre auch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich sage, ja komm, ich hack einfach den Stiel unten ab. was musst du wirklich tun? Musst die Wurzel rausreißen. Und das ist das, was wir mit unserer Auer-Methode, so haben wir die genannt, also Auer-Auswirkung, Ursache, Auslöser. Ja, also wir holen den Auslöser raus, wir reparieren den Auslöser, wir finden den echten Auslöser für das Thema, den wirklich echten Auslöser und zeigen dir, wie du den reparierst. Und deswegen brauchen wir nur einen Termin. Weil wenn du klar bist, wo du hin willst, dann gehst du dahin und dann bringst du das in Ordnung. Und das ist wieder so ein Glaubenssatzding, dass wir denken, ja, aber ich habe schon 20, 30 Jahre mit meinem Thema zu tun. Wie soll das denn in einem Termin weggehen? Naja, was der echte Auslöser ist, das ist in Sekundenbruchteilen entstanden. Teilweise wirklich in einer Sekunde ist dieser Auslöser entstanden. Warum soll das Wochen, Monate oder Jahre dauern, den zu reparieren? Das ist wieder nur in unserem Glaubenssystem drin. Ja, ich hab's aber schon 30 Jahre. Nee, du hast nicht 30 Jahre Auslöser. Du hattest einen Auslöser und dann hast du Erfahrungen gemacht, die diesen Auslöser noch bestärkt haben. Ja, und jetzt bist du da, wo du bist. Und jetzt kannst du dich ganz lange mit dieser mit dieser Auswirkung auf diesen Auslöser beschäftigen. Oder du sagst einfach mal, ey, lass uns doch mal den Stöpsel ziehen. Ja, also lass uns mal den Stöpsel aus der Badewanne ziehen, da fließt auch alles ab und alles, was du damit verbunden hast. Und das ist das, was wir ganz häufig erleben. Perlenschnur ist auch ein schönes Beispiel. Nimmst die unterste Perle raus, alle anderen Perlen rutschen nach. Und das ist das, was Menschen erleben, wenn sie dann sagen, komm, ich habe ein Thema, ich will es loswerden. Es gibt, also die echte Herangehensweise, Themen loszuwerden, ist nicht die Auswirkung von einem Thema zu bearbeiten. Also wenn deine Öllampe im Auto leuchtet, ja, dann kannst du sagen, blendet mich, klebst ein Pflaster drauf. Kann man machen. Ist jetzt nicht intelligent, aber kann man machen. Dann blendet es nicht mehr. Oder du sagst, ich kipp Öl nach. Kann man machen. Ist aber auch nicht wirklich intelligent. Weil wirklich intelligent wäre zu gucken, warum ist das Öl verschwunden? Ja, wo ist das hingegangen? Die Ölleitung zu reparieren, dann Öl nachzukippen, dann geht auch die Lampe aus. Und so ist das im Verkauf jetzt oder Führung überall. Ja, wir haben ein Thema, aber das Thema ist nicht das Thema. Es gibt immer was ganz weit darunter ist. Und wenn wir ein Thema lösen wollen, also ein spürbares Problem lösen wollen, dann heißt es, löse den Auslöser. Also bring das in Ordnung, was da mal passiert ist. Und da ist das Geile, ich quatsche viel, ne? Da ist das Geile, das Unterbewusstsein, das kennt keine Zeit. Ich habe mir so ein Beispiel, wenn ein Kind von einem Hund gebissen wird und das wird nicht sofort relativiert. Also Mama kommt, sieht das und sagt, ey komm, das war nicht mit Absicht, du hast den Hund auch geärgert, Finger im Auge ist nicht cool und so, ja. Also dann kommt die, ja guck mal, der guckt auch so, guck mal, streiche mal so, ah ja, alles toll. Ja, Situation relativiert, alles fein. Anderes Beispiel, Kind ärgert Hund, Hund beißt Kind. Ja, keiner kriegt's mit, Kind muss mit dieser Überforderung jetzt alleine umgehen. Dann kann daraus eine Prägung werden, die bedeutet, Hunde sind gefährlich, weil Hund gefährlich, Hund beißt, Schmerz tut weh, will ich nicht. Also entwickle ich ein Schutzprogramm, Hunde sind gefährlich. Und daraus kann dann Jahre, Jahrzehnte später werden, Neues ist gefährlich. Also nicht nur der Hund ist gefährlich, sondern Neues ist gefährlich. Ja, neue Menschen ansprechen ist gefährlich, dann wird mir wehgetan. Und so kommen Menschen zu uns mit irgendwelchen Themen, ja, meinetwegen jetzt wieder Akquise, und dahinter steckt dann irgendwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Also meinetwegen auch so ein Hundebiss. Und das Geile im Unterbewusstsein ist, dass wir Jahrzehnte später durch Trance, das ist ja das, was wir in der Hypnose nutzen, dahin reisen können zu diesem echten Auslöser, wo das passiert ist, das reparieren können. Und für das Unterbewusstsein, das ist das Geniale, gibt's keine Zeit. Also fürs Unterbewusstsein erfolgt die Reparatur immer in diesem Augenblick. Egal, ob das 10, 20, 30 Jahre später ist, wir reisen zurück und für das Unterbewusstsein gibt's nur eine Zeit und die Zeit ist jetzt. Und in dem Augenblick, wo es repariert wird, wird es jetzt repariert. Und deswegen ist alles, was da hinten dran hängt, nicht mehr nötig, was wir an Schutzprogrammen haben. Angst vor Fremden, Angst vor Neuen, Angst vor Nein, Angst vor Ablehnung und so weiter. Das ist dann alles irrelevant, weil der Auslöser raus ist. So, jetzt höre ich auf.
Doch, wunderbar. Also vom Prinzip her war das für mich tatsächlich in dieser NLP-Ausbildung, wo ich ja mit dieser Trance-Thematik und so weiter erstmalig konfrontiert war, auch echt erschreckend, weil das lief dann nachher so gut. Wir waren ja da 18 Tage mit diesem ganzen Weiterbildungsprogramm beschäftigt. Das lief dann nachher so gut, dass wir dann da auch in der Lage waren, uns wechselseitig so in Trance zu versetzen und dann Leute sozusagen in ihrer Kindheit zurückzuführen. Und ich hatte zwei in meiner Gruppe, die beide, ich sage jetzt mal vorsichtig, sexuell nicht so erfreuliche Erfahrungen gemacht hatten.
Ja.
Und das war dann teilweise so, dass ich mich auch überfordert fühlte. Ich war relativ jung noch und dann plötzlich erzählt mir da eine, was da so alles abgelaufen ist. Ich denke so, oh, kann hier mal einer kommen, der vom Fach ist und hier übernehmen, weil ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Das war aber
Büchse der Pandora geöffnet.
Ja, aber es war dann wirklich für diese Person wieder völlig präsent. Und ja, bei der anderen Person war es tatsächlich so, dass die sich dann erinnerte, dass ihr Bruder ihr damals nicht geholfen hat. Und dann war es aber so, dass sie durch diese Rückreise festgestellt hat, als sie diesen ganzen Prozess reflektiert hat, dass der Bruder gar keine Chance gehabt hatte, weil der war zu dem Zeitpunkt an einem ganz anderen Ort und hat das gar nicht mitkriegen können. Und sie hatte das aber falsch abgespeichert, war jetzt in dieser zweiten Durchlaufphase, aber sich davon überzeugen können, dass der gar nicht da war. und kam dann irgendwann wieder sozusagen im Hier und Jetzt an und war total entspannt. Er sagt, ich muss sofort meinen Bruder anrufen. Ich bin seit Jahren böse auf den und eigentlich trifft den gar keine Schuld. Insofern, das waren schon so ein paar Erlebnisse, wo ich denke, oh krass. Gleichzeitig hätte ich mir andere Themen gewünscht, weil das einfach auch dann so eine Sache ist. Guck mal, das ist jetzt Jahre her und mich beschäftigt das irgendwie immer noch, weil wenn du das im Fernsehen hörst, wenn du das irgendwo liest, wenn die Leute alle nicht kennst, das ist so eine Geschichte, ist schon grausam genug. Aber wenn du denkst, die sitzen neben mir und danach gehst du Mittagessen, Abendessen, siehst du am nächsten Tag wieder, dann ist das doch auch echt heftig. Aber deshalb kann ich also auch, obwohl ich ja dieses Thema Hypnose isoliert so noch nicht gemacht habe, einfach auch nur euch, wenn ihr jetzt hier zuhört, darin bestärken, euch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht dann auch einfach mal den Kollegen nachher mal in Anspruch zu nehmen, der sagt, ey, der soll einfach mal gucken, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass das Thema Hundebiss und so weiter sind ja teilweise so Sachen, die sind, wie du geschrieben hast, irgendwann mal vielleicht beiläufig irgendwo passiert, aber die belasten dich ihr Leben lang, weil irgendwo ist immer so ein Bello um dich rum, ne? Und mein Vater zum Beispiel, der war Arzt, der hatte irgendwie einige Patienten, die hatten nahezu Todesangst, wenn Gewitter war. Und er wollte auf keinen Fall, dass seine zwei Söhne darunter leiden, sodass wir jedes Jahr, jeden Abend, wenn Gewitter war, so oft ist das ja in Deutschland nicht der Fall, wurden wir geweckt. Wir wurden geweckt, wir mussten uns unten ans Fenster stellen und dann haben wir Blitze und Donner gezählt. Und dann hat Papa immer gesagt, hier eine Sekunde, zwei Sekunden und so weiter. Und das hat also bei mir tatsächlich zu einer massiven Faszination für Gewitter geführt. Sobald es blitzt, möchte ich am Fenster stehen, das gucken. Mein Bruder weiß ich nicht so ganz genau, aber Angst haben wir beide nicht. Und ich habe denselben Prozess für meinen Sohn übertragen, der dann auch immer sagt, Papa, mach die Rollade hoch, ich will das gucken. Weil ich auch Leute kenne, die du dann auf so einer Party triffst, auf einmal rodelst draußen ein bisschen am Himmel. Du denkst, das ist ja uninteressant, ist ja ein Steinhaus. Aber die Frau oder Mann kauert da fast vor Todesangst in der Ecke. Und das, glaube ich, ist genau das, weshalb das Thema, was du da bespielst, so wichtig ist. Weil man einfach diese Fesseln, die einen ja das ganze Leben lang knebeln, einfach sprengen kann. Und das ja auch ohne, dass man eine Operation braucht, ohne dass man irgendwie auch enorm viel Geld braucht und ohne dass man sich in irgendeine Gefahr begibt. Deshalb
jahrelange Prozesse oder sowas. Ja, genau.
Genau. Ja, und vor allen Dingen auch keine Zeit, weil das ist ja das, wo du eben auch sagtest, die Leute denken, es dauert lange, aber es ist ja nicht so. Wenn du, ich habe heute Morgen auf LinkedIn was geschrieben, wenn du was lernen willst, brauchst du nicht viel Zeit. Du brauchst einen heftigen, emotional starken Impuls. Fass mal beim Grillen einfach auf den Grillrost. Das machst du nicht eine halbe Stunde, um festzustellen, oh, keine gute Idee. Das machst du auch nur einmal und danach nie wieder. Und deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man auch in unserer Gesellschaft, wo immer alles, was lange dauert, auch mit Qualität verbunden wird, nochmal diesen anderen Ansatz kennenlernen, sagt, es muss nicht lange dauern, damit es wirkungsvoll ist. Geh da mal rein.
Du musst nur reparieren, wo es entstanden ist.
Ja.
Also das ist die Herausforderung, wenn es lange dauert, sind es meistens Prozesse oder Methoden oder wie wir sind Coaching-Prozesse, die also sich mit den Auswirkungen beschäftigen. Und in dem Augenblick, wo du aber sagst, ey, lass doch mal die Auswirkungen jetzt in Ruhe, lass doch mal das Blatt vom Löwenzahn, lass doch mal die Blüte vom Löwenzahn, lass doch mal die Wurzel rausnehmen. Die Wurzel musst du nur einmal rausnehmen. Aber die Blätter kannst du jede Woche neu abzupfen oder jeden Monat neu abzupfen und die Blüte kannst du immer wieder abschneiden, ja? Aber wenn du einmal die Wurzel halt raus hast, dann ist es einmal und dann ist es wirklich sauer gemacht. Und genau. Da unterscheidet sich einfach wirklich so ein Gesprächscoaching oder suggestive Hypnose. Das sind übrigens suggestive Hypnose ist, ich bringe dich in Trance und ich erzähle dir eine Geschichte, die du dann nach x Wiederholungen, 5 bis 10 Wiederholungen zu deiner eigenen machst. Und das ist so eine Seifenblase, nenne ich das immer. Da wird eine Bubble aufgebaut, die um eine alte Bubble rumgelegt wird. Also wenn jemand Angst vor Nein hat oder Angst vor Ablehnung hat oder meinetwegen auch Angst vor Geld, manche haben ja Angst vor Erfolg. Also das ist ja wirklich krass, wir wollen erfolgreich sein und dann kommt das Geld rein und sie können es nicht festhalten, das fließt einfach so weiter. Angst vor Reichtum, Angst vor Wohlstand, was da alles gibt, ist unglaublich. Und in dem Augenblick, wo wir sagen, okay, komm, lass doch mal diese Angst jetzt erstmal sein, lass mal gucken, was wirklich dahinter steht. Ja, und wenn man das einmal, diese Wurzel einmal rausgenommen hat, dann fluppt das alles oben weg, weil es kriegt halt einfach keine Energie mehr, die Wurzel ist raus. Und was halt ganz häufig gemacht wird, da wird noch ein Seminar besucht, da wird noch ein Buch drüber gelesen, da wird noch mal ein Gespräch geführt und. Ja, wie kann man da alles tun? Aber letztendlich musst du nur einmal ran die Wurzel rausnehmen und dann bist du da durch. Und da bin ich hundertprozentig d'accord mit deiner Meinung. Ich habe da einen Spruch zu. Wir brauchen eine hohe Emotionalität, nur ein erregtes Gehirn lernt. Also wir brauchen immer eine Erregung, ja, in unserem Gehirn. Ansonsten bleibt das halt nicht haften. Das ist halt das, was vielen Kindern in der Schule halt auch fehlt. Ja, frag ein Kind, welchen Tabellenplatz hat deine Lieblingsmannschaft? Ja, Tabellenplatz so und so. Wie war das letzte Spiel? Ja, so und so. Wer hat das erste Tor geschossen? Ja, so und so. Was habt ihr heute in der Schule gehabt? Weiß nicht. Ja, ist ja, nur ein erregtes Gehirn lernt. Wir müssen die Gehirne erregen, wenn wir da in Prozesse rein oder wenn wir echte Veränderungen nach uns ziehen wollen. Im Verkauf ja genauso. Ja, wir brauchen ein erregtes Gehirn beim Kunden, dass der Kunde sagt, ja, ich will. Also ich kann jetzt eine Entscheidung treffen, ne, weil hier oben ist was passiert. Ja, also wirklich von daher immer an die Wurzel ran. Der Fehler ist einfach, dass wir uns zu viel mit den Auswirkungen beschäftigen, ne? Also wirklich immer an den Auslöser rangehen, auch nicht an die Ursache. Also das hatte ich gerade noch gesagt, suggestive Hypnose beschäftigt sich, die machen Menschen, bringen die in Trance und dann erzählen die Geschichten und dann wird eine Seifenblase aufgebaut um eine alte Angst. Also zum Beispiel, ich habe Angst vor Erfolg und dann wird eine neue Blase drumherum gesetzt. Ja, Erfolg ist geil, meinetwegen. Ja, und dann passiert aber irgendwas im Leben, irgendein Trigger und dann ist es wirklich so, da kommt jemand und lässt diese neue Seifenblase zerplatzen. Die alte kommt zum Vorschein, ja, die wir uns auch aufgebaut haben, ist ja auch nur eine Bubble, ist ja nicht die Wahrheit, ist ja nur unsere Wahrheit. Und diese unsere Wahrheit wird dann noch stärker, weil dann wusste ich doch. Wir haben alle diesen Drunken Monkey auf der Schulter, diesen, er geht nicht, ja, ist zu teuer, geht nicht, dauert zu lange, bla bla bla. So, dieser Drunken Monkey, der will ja nur das verteidigen, was in uns drin steckt. Also wenn wir in uns drin ein Programm haben, wie zum Beispiel, nein ist Kacke, nein tut weh, nein ist persönliche Ablehnung, dann nehme ich das, beziehe das auf mich, dann sagt der Drunken Monkey zu allem, was dem gefährlich wird, was also unserer inneren Überzeugung widerspricht, sagt der, mach ich nicht, will ich nicht, tut weh, lass mal. Der hat da immer ein Gegenargument. Und das Krasse ist einfach, dass bis zum 4. Lebensjahr dieser Drunken Monkey auf der Schulter, dass der gar nicht existiert. Wir haben also bis zum 4. Lebensjahr, die können nicht lügen, die Kinder, ja, die verstehen keine Ironie, keinen Sarkasmus. Ja, warum? Weil sie diesen Drunken Monkey noch nicht haben. Das heißt, bis zum 4. Lebensjahr ist das wie so eine Blackbox im Computer, im Flugzeug, da geht alles drauf. Und Kinder fühlen durch Decken, Kinder fühlen durch Wände, was da zu Hause los ist, die schreiben alles auf ihre Blackbox. Und die meisten, die zu uns kommen, die haben nicht, was du gesagt hast hier, sexuellen Übergriff oder irgendwie sowas, sondern da geht's, darf man das eigentlich sagen, dass es ausgestrahlt ist? Darf man dieses Wort hier sagen? Wird gepiept, ne? Die meisten haben wirklich eine sogenannte Entwicklungsprägung nennen. Also gar nichts Dramatisches, sondern einfach wirklich so eine Situation wie, Mama, ich lieg im Bett, also wird ins Bettchen gelegt, bin 2 Jahre und ich wache mitten in der Nacht auf und es ist dunkel, keiner ist da, ich rufe und Mama kommt nicht. Ich bin alleine. Ich brauche Hilfe und keiner kommt. Das ist eine sogenannte Entwicklungsprägung. 95-97% der Menschen, die zu uns kommen, haben genau das. Die haben nicht den, ich wurde verprügelt oder missbraucht oder dieses große, krasse, fette Ereignis, sondern wirklich so, wo du sagst, hey, das gehört zum Großwerden dazu, aber in dem Augenblick war halt einfach keiner da. Blöd gelaufen oder die Nabelschnur im Hals gelegt oder im Babybauch ein Zwillingsabgang. Ja, ein Kind hat überlebt, das andere geht. Das Unterbewusstsein nimmt das alles wahr. Und das sind Menschen, die sich das ganze Leben lang einsam fühlen und das Gefühl haben, da fehlt etwas. Ja, oder im Babybauch sagt der Vater zur Mutter, Hauptsache wird es kein Mädchen. Ja, wir wollen jung. Und dann kommt da ein Mädchen raus. Oder nicht schon wieder ein Kind, wie sollen wir das noch durchkriegen? Das sind so ganz normale Prägungen, wo die Mutter dann einfach überfordert ist und dieses Gefühl sich aufs Kind überträgt. Jeder kennt das, wenn schwangere Frauen entspannende Musik hören, macht das was mit dem Puls. Ja, wenn sie aufreibende Musik hören, macht das was mit dem Puls. Hat die Mutter Stress, macht das was mit dem Kind. Ja, das wissen wir ja alles, das Wissen ist ja da. Und trotzdem sagen wir, ja, wir fangen aber mit Gesprächen an, wenn jemand ein Thema hat, dass der Angst vom Telefonieren meinetwegen hat. Da brauchst du nicht drüber reden, ja, weil die wissen alles, aber sie kriegen die PS nicht auf die Straße. Es fehlt nicht an Wissen. Ja, da ist ein Gefühl, was sie von abhält. Da ist eine innere Überzeugung. Da musst du einmal an die Wurzel. Oder du hast halt, sagst irgendwann, ja, ich bin nicht für den Verkauf gemacht. So ein Blödsinn. Jeder Mensch kann verkaufen. Wenn er seine Limitierung los wird, seine Glaubenssätze los wird, kann jeder da draußen mit Verkauf erfolgreich sein. Wirklich, jeder.
Ja, ich glaube, eins der Hauptprobleme ist wirklich, dass in dem Moment, wo ich halt unterbewusst, glaubenssatztechnisch etc. von irgendetwas überzeugt bin, auch wenn es falsch ist, baue ich ja so einen Filter auf und alle gegenteiligen Informationen werden einfach ausgeblendet. Ich finde alles bestätigt, wovon ich selber schon überzeugt bin und alles andere ignoriere ich einfach, weil ich denke, ja, das ist ja Quatsch. Und dadurch werde ich dann natürlich tatsächlich auch immer wieder Hinweise finden, dass ich ja sozusagen nicht der Geisterfahrer im Leben bin, weil alles, was ich aktiv wahrnehme, bestätigt ja meine Meinung. Genau. Das ist ja im Prinzip immer das Thema, weshalb ich da auch sehr früh auf dieses Thema auch selber Wert gelegt habe, mich damit auseinanderzusetzen, um einfach auch nicht die falsche Bestätigung zu finden. Weil tatsächlich, ne, du wirst ja irgendwie ins Leben geschickt, teilweise stark beeinflusst durch vielleicht Oma, Opa, Mama, Papa, so Leute, mit denen du als Kind sehr viel Zeit verbringst. Die meinen es alle gut, nur wenn man mal überlegt, wie sich die Zeiten ja alle 5, 6, vielleicht 10 Jahre verändern, dann ist natürlich meine Oma war 93, so bestimmtes Wissen, was die dann an mich weiterleitet, nicht mehr ganz so hilfreich, weil bestimmte Mechanismen so nicht mehr funktionieren.
Jetzt Fuß des Läppern in Leisten. Ne, Schuster, ja. Bleib bei deinen Leisten, ein Job muss sicher sein.
Ja, genau. Du mach das mal nicht alleine, nachher geht das schief, hol dir mal einen Job irgendwo, bist du angestellt, werd mal vielleicht sogar Beamter, weil dann hast du einfach den Staat, der dich immer bezahlt. Das sind ja alles so Sachen, wo du denkst, in deren Welt mag das ja Sinn machen. Das Problem ist, und das ist deshalb, weil ich im Vortrag immer so zitiere, hör nicht auf Menschen, mit denen es in deinem Land illegal wäre, eine Ehe einzugehen. Es macht keinen Sinn, im Prinzip Tipps von Menschen entgegenzunehmen, die aus ihrem Leben und ihrer Sicht auf das Leben dir Tipps geben wollen, aber ein ganz anderes Leben leben. Also mein klassisches Beispiel ist immer, meine Mutter hat früher immer zu mir gesagt, Philipp, du darfst dich nicht so im Mittelpunkt stehen, du darfst dich nicht so wichtig machen, du musst die anderen auch mal reden lassen. Wenn du Vorträge hältst, ist das eine dämliche Strategie, weil so funktioniert das Setting halt nicht. Und heute geht Mama gerne mit und sagt auch, der macht das da ganz ordentlich auf der Bühne. Und von daher ist es halt einfach so, du musst an diesen Beispielen einfach lernen, dass du deinen eigenen Weg finden musst. Und da musst du halt diese Hürden aus dem Weg räumen. Wenn man jetzt beispielsweise Hypnose nicht nur unter Persönlichkeitsentwicklungsgesichtspunkten sieht, sondern vielleicht auch im Hinblick auf, ich möchte meine Business Performance optimieren. Lass mal darüber nachdenken, was möglich ist. Und zwar, ich stelle eine These in den Raum. Mal angenommen, du bist etwas sprunghaft, etwas schwach fokussiert. Du machst jetzt das und dann plötzlich das und dann hier und dann plötzlich fängst du was an, dann klingelst, dann wirst du abgelenkt, hast völlig vergessen. So gibt es ja diese Leute, die permanenten Bügeleisen anlassen, die Spülmaschine bleibt offen, da läuft Wasser, die sind im Nachbarraum. Das ist ja aus meiner Sicht auch eine Sache, die hat ja keiner von Geburt an mitgekriegt. Das ist ja irgendein Verhaltensmuster, was sich da entwickelt hat. Kann man sowas auch korrigieren, dass Leute einfach wieder lernen, sich stärker auf die einzelnen Aktivitäten zu konzentrieren? Oder ist das eine Thematik, wo jetzt beispielsweise Hypnose nicht der Ansatz ist?
Also erstmal Fokusthema, ne? Also das erste ist natürlich immer wieder diese drei Ebenen. Also habe ich die Fähigkeit, was ist mit meiner Einstellung, wie verhalte ich mich? Mich stört mein Verhalten, ich kann mich nicht konzentrieren, habe keinen Fokus. Ja, erstens, habe ich überhaupt die Fähigkeiten? Also weiß ich, was Struktur bedeutet? Weiß ich, was es bedeutet, auch mal einen Plan zu machen? Kenne ich solche Tools? Ja, das wäre erstmal abzuchecken. Und dann kommt die zweite Ebene, das ist das Thema Einstellung. Und hier ist immer eine Frage. Und Philipp, du kannst mir jede Frage jetzt stellen. Kann man mit Hypnose, kannst mir jede Frage stellen. Und ich frage immer zurück, gibt es einen Leidensdruck? Und wenn es einen Leidensdruck gibt, ist es immer ein Hypnosethema. Also im Einstellungsbereich. Also Beispiel, jemand kommt und sagt, ja, ich habe Übergewicht. Ja, ich habe Übergewicht und dadurch komme ich nicht in meine Energie oder was auch immer jetzt, ne? Also ich will hier keinen triggern, ne? Und vielleicht doch, weiß ich nicht. Also da kann ich mit Hypnose schlank werden. Mit Hypnose kann erreicht werden, dass du rauskommst aus dem emotionalen Essen. Heißt aber nicht, dass du dich nicht damit beschäftigen solltest, was gesunde Ernährung ist. Ja, also Hypnose kann dir nicht beibringen, wie gesunde Ernährung funktioniert. Hypnose kann dich aber da rausholen, dass du emotional isst. Hypnose kann dir keine Tools zum Thema Struktur beibringen. Aber Hypnose kann verhindern, dass du permanent dich ablenken lässt, weil du in deinem Geist denkst, dir entgeht irgendwie eine Chance oder so. Ja, du musst überall dabei sein. Da kann Hypnose helfen. Aber die Strukturtools brauchst du natürlich trotzdem, weiß ich, To-Do-Liste jetzt oder Prioritäten setzen oder. Also immer, wenn es einen Leidensdruck gibt, ja, kann man mit Hypnose, also ist Hypnose in der Einstellungsebene, auch immer so gesagt, ein Weg. Also Beispiel, jemand sagt, ich will ein Starverkäufer werden, ich will bei Philipp eine Ausbildung machen, oder reicht, wenn ich eine Hypnose mache? Nee, es reicht nicht, wenn du eine Hypnose machst. Die Hypnose hilft dir, dass du deine Angst loswirst vor dem Telefonieren oder dass du in die Sicherheit kommst, wenn du Kunden ansprichst, dass du überhaupt in der Lage bist, die PS auf die Straße zu kriegen. Aber das Tuning, also wie der Motor funktioniert, da brauchst du natürlich immer noch einen, der dich da unterstützt, ja? Dass du weißt, was Akquise bedeutet, Einwandbehandlung, Abschlusstechnik und so weiter. Also klar, du brauchst immer beides.
Ich finde,
deswegen ist unsere Kombi auch so geil, Philipp. Deswegen ist unsere Kombi geil. Also du gehst ja voll auf die Performance, auf das Setting, auf, na, wie funktionieren die Prozesse, ja, und ich bring die Menschen in die Lage, diese Prozesse auch durchzuführen.
Ja, genau. Das fand ich ja auch an diesem Setting, als ich dich da auf der Bühne gehört habe, dachte ich, da finde ich inhaltlich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, die eigentlich perfekt auf die ganze Sache einzahlen, weil ich finde es ja immer so eben amüsant, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Philipp, wir müssen mal zusammen arbeiten. Ich brauche jetzt doch mal einen aktiven Vertriebsprozess, weil auf Empfehlungen zu setzen, das hat sich zwar irgendwie eine Zeit lang als gutes Mittel erwiesen, aber das reicht jetzt nicht mehr. Gehälter steigen, Firma wächst nicht schnell genug. Ich würde gerne schneller vorankommen. Können wir mal ein bisschen Vertrieb machen? Und dann denke ich mir immer so, wow, das ist ungefähr so, wie wenn ich jemandem sagen würde, pass mal auf, wir fliegen am Freitag um 9 Uhr nach Paris. Wir sind aber um 17 Uhr zurück und das machen wir nur, weil wir dir Französisch beibringen. Da wird jeder denken, das ist eine bescheuerte Idee. Aber bei Vertrieb, was ja auch Kommunikation ist, und so denkt immer jeder, das geht einfach über Nacht. Das wäre gar kein größerer Prozess. Das wäre gar nicht viel Komplexität. Und gerade alleine, wenn du mal unsere Vorträge und jeder von uns hat 2 Stunden gesprochen, wenn du das mal nur ergänzt, da sind wir ja noch lange nicht an dem ganzen Themenbereich dran, was man sonst noch alles irgendwie hinkriegen muss, um die ganzen Sachen auch wirklich auf einem hohen Level umgesetzt zu bekommen. Ich möchte gerade auf das zurückkommen, weil das finde ich spannend. Du sagst, der Leidensdruck. Muss der Leidensdruck intern sein oder reicht es auch, dass der Leidensdruck extern wahrgenommen wird?
Intern. Also das wäre ungefähr genauso, als wenn du mich fragst, kann ich mal meine Frau vorbeischicken, die soll abnehmen. Ja. Nee, kannst du nicht. Das funktioniert leider nicht. Also ja, kann ich mal meinen Mann vorbeischicken, der soll aufhören mit Rauchen. Ich leide darunter, dass der raucht. Kann ich die mal vorbeischicken? Das kannst du gerne machen. Ich kann auch mit ihm reden, aber ich werde nichts bei dem bewirken. Also das heißt, erst wenn der Mensch in sich spürt, ey, das ist echt scheiße und ich will es anders. Erst wenn die Person das für sich wahrnimmt, dann ist auch die Basis dafür geschaffen, dass wir loslegen können gemeinsam. Weil die Hypnose, der eine Termin, du kannst dir vorstellen, von der Intensität, du hast jetzt erlebt, wie es mit mehreren Terminen aussieht, dieser eine Termin, der ist natürlich hochintensiv. Also wir müssen da mal ran, müssen gucken, warum die Wunde eitert und müssen da mal den Splitter rausziehen. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie mal so ein bisschen streicheln oder so ein bisschen einschlummern oder so. Das ist ein hochintensiver Prozess. Und wer da nicht wirklich einen Leidensdruck hat, der ist nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Das ist so, als wenn du sagst, ja, ich würde gerne mal wandern. Ja, Kilimanjaro oder Mount Everest? Ja, einfach mal wandern. So, ja, so, es wäre schon schön, erfolgreich zu sein. Nee, das reicht nicht. Es muss in dir drin das Gefühl sein, also bei dem Menschen muss in drin das Gefühl sein, ey, scheiße, ich will einfach erfolgreich sein, denn ich habe eine geile Idee und die Welt braucht das, ja, und ich traue mich einfach nicht. Das ist so scheiße. Das sind die richtigen Menschen. Ich sage das auch immer ganz offen, ich bin gern die letzte Alternative. Also wenn Menschen sagen, ich habe alles Mögliche ausprobiert, alles, was da so irgendwie gibt. Ich war bei dem Seminar und das habe ich und hier habe ich ein Coaching, da habe ich Therapie und ich komme einfach. Kannst du mir, das ist meine letzte Hoffnung. Sehr gerne. Aber ich würde gerne mal versuchen, erfolgreicher zu sein. Nee, nicht gerne.
Das war tatsächlich jetzt vielleicht auch eine kleine Fangfrage, weil die Antwort kannte ich schon. Was ich damit erreichen wollte, ist, dass du, wenn du jetzt hier zuhörst, das nochmal für dich selber reflektierst. Viele von meinen Hörern sind ja Chefs oder Chefinnen und die denken immer, sie könnten alle anderen verändern. Wenn diese Person selber keinen Grund sieht, sich zu verändern, ist das alles Quatsch. Dann wird das nämlich als zusätzlicher Druck wahrgenommen und führt eventuell sogar dazu, dass die Leute irgendwann innerlich kündigen und dann wirklich auch offiziell kündigen, weil die sich einfach in eine Richtung gedrückt fühlen, die nicht ihre ist. Und das ist aus meiner Sicht übertragen und da kannst du gerne deine Sichtweise auch nochmal schildern, wenn die vielleicht sogar widerspricht. Das ist der gleiche Grund, wenn jemand denkt, ich muss mal meine Mitarbeiter auf ein Seminar schicken, damit die das und das lernen. Wenn der Wunsch nicht in denen drin ist und die sagen, ich würde das gerne lernen, welche Methoden gibt es und ihr kommt zusammen zu dem Lösungsvorschlag Seminar, dann ist das einfach nur ein zusätzlicher Urlaub. Dann sind die da, dann schreiben die vielleicht auch mit, dann versuchen die rational das zu verarbeiten, bereiten sich vielleicht auch darauf vor, dass du nachher fragst, wie war's, was hast du gelernt, was machen wir jetzt damit? Aber die Leute werden das nicht verinnerlichen. Und ich glaube, das ist eben das Gleiche, der Klassiker bei so Hypnose und bei verschiedenen anderen Sachen ist ja auch immer abnehmen und aufhören zu rauchen. Das sind ja so die zwei Themen, die in der Gesellschaft am häufigsten gespielt werden. Ich zum Beispiel habe bei mir einfach folgende Regel definiert. Ich habe immer die gleiche Hose. Und die ist immer gleich groß. Und wenn ich dann merke, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ich habe viel gegessen zu irgendwelchen Anlässen, irgendwie spannt es ein bisschen. Dann kaufe ich mir nicht einfach eine größere Hose und denke, Problem ist gelöst, sondern sage ich, die Hose hat vor einer Woche problemlos gepasst und da werden wir jetzt auch wieder hinkommen. Und dann brauchst du ja, wenn du relativ schnell reagierst, auch gar nicht so einen transformativen Ansatz, sondern da reichen ja theoretisch 2 Tage Eiweißshakes und alles ist wieder auf Kurs. Aber das ist eben das, weshalb ich glaube, du brauchst auf der einen Seite das Verständnis, du kannst keine anderen Leute verändern, die selber nicht bereit sind für eine Veränderung, die selber kein Interesse daran zeigen. Und der zweite Punkt ist, du solltest für dich selber immer wieder prüfen, wie kann ich sicherstellen, dass ich es nicht komplett aus dem Ruder laufen lasse, dass ich irgendwie so eine kleine Regelung habe, so eine Kontrollinstanz, die ich jetzt an diesem Beispiel mit der Hose versucht habe zu illustrieren, wo du einfach sagst, wenn das nicht mehr standardisiert klappt, dann muss ich sofort eskalieren und dann hole ich mir Hilfe oder reflektiere nochmal und so weiter. Aber hier ging es mir mehr um dieses Thema. Ich habe ja oft mit Chefs und Chefin zu tun, die einmal sagen, ach, alle um mich herum, die sind so langsam, die sind so dumm, die sind so faul, die sind so hier, die sind so da und ich würde denen gerne alle helfen. Und du denkst, nein, wenn die keine Hilfe brauchen, brauchst du im Extremfall einfach andere Leute.
Also wenn jemand eine Ente sein will und du gibst da Motivation rein, dann wird daraus maximal eine motivierte Ente. Ne? Also das ist, mehr geht da denn auch nicht. Das wird ja nie der Überflieger. Und jetzt wieder die andere Seite. Wir haben wieder diese beiden Ebenen. Wir können an den Fähigkeiten arbeiten, wir können an der Einstellung arbeiten. Und das, was ich einfach wahrnehme, ist, dass ja die Chefs, die sagen ja, ich will, dass der sich so und so verhält. Ich will, dass der das so und so macht oder dass der so und so da rangeht. Aber das ist letztendlich das Verhalten. Verhalten ist immer die Auswirkung. Fähigkeit plus Einstellung gleich Verhalten. Und wenn der das Verhalten verändern will, dann gibt es ja nur zwei Fragen. Woran muss ich arbeiten? Braucht er andere Fähigkeiten oder braucht er eine andere Einstellung? Und in der Regel ist es nicht die Fähigkeit, weil die wissen, wie die Prozesse funktionieren, wie die IT funktioniert, wie alles so gemacht wird. In Wirklichkeit ist es fast immer die Einstellung. Und da, meine Wahrnehmung, viele Unternehmer, auch Chefs, die zu mir kommen, und ich kann dir sehr gute Beispiele darüber erzählen, Chefs, die zu mir kommen, die machen zu viel Verhaltenskorrektur. Das ist wie zu Hause, wenn du deinem Kind sagst, räum dein Zimmer auf, habe ich ihm schon 100 Mal gesagt, warum macht er das nicht? Weil du nur in der Verhaltenskorrektur unterwegs bist. Das funktioniert nicht. Das funktioniert, wenn, dann nur kurzfristig oder gegen eine hohe Belohnung, das nimmt aber auch ab, extrinsische Motivation. Wenn du willst, dass Menschen etwas tun, sorg dafür, dass sie es tun wollen. Und dann bist du im Einstellungsbereich. Und dieser Einstellungsbereich, diese Extrameile gehen viele Menschen nicht, gehen viele Unternehmer nicht, weil sie einfach sagen, boah, das ist mir zu zäh. Wenn du das Verhalten verändern willst, dann ist es, als wenn du Papier anzündest. Das brennt schnell ab, ist schnell Wärme, ja, aber es verbrennt auch schnell. Wenn du die Einstellung änderst, also wirklich nachhaltig was tun, das ist wie Grillbriketts anzünden. Das dauert halt, bis die brennen, aber wenn die brennen, dann brennen die auch richtig. Und das machen aus meiner Sicht viele Unternehmer und viele Chefs falsch. Die gucken nur, wie können sie schnell das Verhalten korrigieren und wundern sich dann, dass es einen Monat später wieder anders ist. Ja, das liegt aber nicht daran, dass es falsch ist, sondern es ist nur die falsche Ebene. Zum Beispiel eine Steuerkanzlei und der Chef liebt mich und die Chefin ist das, die liebt mich und die hat gesagt, ich bringe jetzt meine ganze Kanzlei mit. Und dann sind die zu einem, du machst ja auch so eine Roadshow, sowas gibt's bei mir auch, ja. Bei mir heißt es so anders. Aber jedenfalls hat er da 40 Leute mit hingebracht. 40 Leute. 2 Tage. Und zweiter Tag Mittag ist die Hälfte von der Crew aufgestanden und gegangen. Und einer von denen ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir wollen jetzt los. Ich sage, ich habe auf die Uhr geguckt, wir machen noch ein bisschen. Dann sagt er, ja, aber ich muss morgen arbeiten. Der kriegt also von seinem Chef ein Seminar geschenkt, wo es wirklich um Themen geht, wie geht's mir besser, was kann ich für mich tun, Selbstfürsorge, all drum und dran. Und die sagen, ja, aber ich muss morgen arbeiten, ich muss ja auch mal irgendwann Freizeit haben. Ja, und da ist einfach unglaublich viel Einstellungsarbeit. Die andere Hälfte ist da geblieben, hat gesagt, sprich langsam, ich muss mitschreiben. Und die andere Hälfte ist aufgestanden, weil die ja morgen arbeiten müssen. Ja, das sind immer nur Angebote, aber wenn du als Chef keine Einstellungsarbeit machst, und das ist halt, sehe ich halt bei vielen Personalgesprächen, ja, wie oft führst du die, ja, einmal im Monat oder einmal im Jahr oder einmal eine Woche, wie viel Teamzeit, wie viel Teamentwicklungszeit gibt es, und das scheuen viele, diese Meile zu gehen, und deswegen haben sie halt die Ergebnisse.
Ja, was ich ja so schlimm finde, auch jetzt, wenn man mal überlegt, wie lange wir jetzt beide schon in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung drin sind. Du kannst es verkaufen nennen, du kannst es das nennen. Am Ende des Tages ist ja alles irgendwie Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich erlebe auch, dass es sehr, sehr viele Chefs und Chefinnen gibt, die in diesem Bereich noch nie wirklich Erfahrungen gesammelt haben. Das heißt, die sind einfach immer nur fachlich eine Ebene aufgestiegen. Die haben irgendwas dazugelernt, die sind tiefer in irgendwelche Themen eingestiegen. Die haben vielleicht auch promoviert und habilitiert und haben da richtig was akademisch gerissen. Aber die haben sich noch nie selber in Frage gestellt, die haben sich noch nie selber in eine neue Situation gebracht und sind dann irgendwie am Meckern, dass alle um sie herum so träge sind, so wenig veränderungsbereit sind, so wenig energetisch unterwegs sind. Und das ist halt für mich auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube, es reicht nicht, dass du einfach nur sagst, ich muss gucken, dass ich die Leute finde, sondern du musst auch irgendwie so eine gewisse Vorbildfunktion ergeben, weil das Thema Einstellung kannst du ja auch durch Vorleben verändern. Wenn du immer nur von Dingen erzählst, die noch nie einer gesehen hat, dann ist das ja im Prinzip so ein bisschen der Ansatz von der katholischen Kirche. Du musst stark auf Glauben setzen. Das funktioniert aber nicht, wenn du nicht so groß bist wie die katholische Kirche. Deshalb brauchen die Leute Beweise. Die müssen sehen, dass es geht, damit sie glauben, dass es möglich ist. Und deshalb würde ich immer den Weg wählen, zeig den Leuten einfach, was machbar ist. Und dann werden die versuchen nachzueifern, weil sie die Zweifel verloren haben, dass es überhaupt machbar ist, dass ihre Anstrengungen zu einem positiven Ergebnis führen können. Und dann beginnen sie, sich Gedanken zu machen, muss ich einfach nur anders agieren, beispielsweise Schlagzahl hoch, womit wir bei Einstellung sind, oder brauche ich andere Skills, qualitativ schneller voranzukommen, um das zu machen. Aber ich habe das in meiner Computerfirma vor vielen, vielen, vielen Jahren festgestellt. Wir hatten beispielsweise so eine ganz simple Leistung. Ich mache es ganz einfach, damit jeder folgen kann, auch die jetzt nicht so fachlich affin sind. Du hast einen Windows-Laptop und der läuft nicht mehr. Jetzt kannst du ihn einfach löschen und Windows neu installieren. Und das kostete bei uns in der Stadt 69 Euro. Das ist aber, wenn du das richtig machst und noch ein paar Daten sicherst, weil der Kunde sonst nachher meckert, brauchst du da ungefähr 3 Stunden zu, wenn du das manuell machst. Also habe ich gesagt, wir wollen da pauschal 207 Euro für haben. Und meine Mitarbeiter haben alle, weil die ja auch aus der Stadt Stadt kam, haben gesagt, wir können das doch nicht für 207 Euro verkaufen. Das kostet doch in der Stadt 69 Euro, das weiß doch jeder. Da habe ich gesagt, gut, dann habe ich es dreimal verkauft und da habe ich gesagt, so, die drei machen das, die wollen das zu dem Preis haben. Wir hatten dieses Konzept neu entwickelt und danach konnte das jeder andere auch verkaufen. Weil die Frage, geht das, war beantwortet. Und deshalb, wenn ihr also sowas machen wollt, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel durch dieses Interview hier irgendwie eine gewisse Faszination für Hypnose entwickelt und denkt, da möchte ich gerne mal tiefer einsteigen, da würde ich gerne mal auch vielleicht zu so einem Zwei-Tages-Event kommen, da würde ich gerne vielleicht selber auch mal ein bisschen so analysieren, warum bin ich so, wie ich bin und so weiter, dann würde ich den Tipp geben, geht da erstmal alleine hin, sammelt eure eigenen Erfahrungen, bevor ihr mit der ganzen Mannschaft da aufläuft und sagt, wir sind alle hier, um uns das mal anzugucken, weil das dann einfach auch keine gute Ausgangssituation ist. Aber das wäre meine Sicht der Dinge. Kommentiere du das mal, weil ich immer glaube, man muss erstmal selber die Erfahrung gemacht haben, bevor man anderen den Zugang ermöglicht, weil sonst fühlt sich jeder andere eingeladen, an einem Experiment teilzunehmen. Vor allen Dingen, wenn du dann als Chef oder Chefin hinten stehst und sagst, hier, fangt ihr doch mal an. Ich bin der Letzte. Das ist halt einfach kein guter Erziehungsstil oder Weiterentwicklungsstil, je nachdem, in welchem Verhältnis man miteinander unterwegs ist.
Ja, oder macht ihr mal. Macht ihr mal und ich brauch's nicht. Ich hab's nicht nötig, ich bin ja der Chef, ne? Das ist genau so ein Ding, ne? Dass die Chefs sagen, ja, hier arbeite mal mit meinem Team, die sollen ein bisschen besser performen. Und dann ist das Team hochmotiviert und der Chef kommt am nächsten Tag mit seiner gleichen Sülze wieder, warum irgendwas nicht geht, ne? Weil der so ein Ja-Aber-Typ ist, ne? Also, bin ich voll bei dir. Vorbildfunktion. Das Mindeste, was gesetzt sein muss, also dass der Chef natürlich. Also er muss ja kein Weltmeister sein, aber zumindest mal in diese Richtung gehen, dass das Potenzial dafür da ist und dass er da ein bisschen was zeigt. Und das andere ist, ein Spielfeld zu gestalten, auf dem das möglich ist. Also was halt meine Wahrnehmung ist, wenn ein Mitarbeiter, in vielen Unternehmen ist das einfach so, wenn der Mitarbeiter reinkommt, dann gibt's so ein bisschen so, okay, wie ist unser Denken so ein bisschen, wie ist unser Spirit, wie ist unser Geist, aber so eher marginal, so nebenbei so ein bisschen. Sowas wie Kundenleitbild, Unternehmensleitbild oder sowas, das ist bei vielen ja, das haben wir mal gemacht für eine ISO-Zertifizierung und dann war's das. Ja, und dann wird, wie funktionieren Prozesse bei uns? Das musst du dann machen, dann musst du die Taste drücken, dann musst du das machen, so, dann werden die Prozesse erklärt, dann werden Fähigkeiten beigebracht. Und dann gibt's danach nur noch Verhaltenskorrekturen. Nicht so, sondern so, nicht so, sondern so. Ja, ganz klassisch Feedback geben. Und das Krasse ist einfach, dass dann alles leidet. Spontanität leidet, Intuition leidet, Kreativität, es leidet alles. Und irgendwann haben wir dann Menschen, die nur noch dafür da sind, zu sagen, ja, ich mache hier meinen Job. 9 to 5. Ich habe so 3 Denkebenen und ich mache mir so ein kleines Experiment. Pass auf, ich habe 3 neue Kollegen, du darfst einen aussuchen. Der erste lebt in der Ebene Schöpfung. Der ist offen, der ist kreativ, der möchte sich weiterentwickeln, der ist neugierig, okay? Der zweite ist Ebene der Erhaltung. Das haben wir schon immer so gemacht, machen wir seit 5 Jahren so. Ja, gern bewährte Wege gehen. Und der dritte ist Ebene Zerstörung. Ja, der wirkt aktiv gegen die Prozesse in dem Unternehmen. Und ich stelle diese 3 hin und sage, wen hättest du gerne? Und alle sagen natürlich, ja, A. Manche sagen so eine Mischung aus A und B, aber keiner will C. Manchmal sagt einer C, Ebene Zerstörung. Frage ich, was stimmt mit dir nicht? Sagt der, ich brauche mal wieder eine Herausforderung. Irgendwie so eine Energie so, ja. Aber in der Regel wollen die A oder B. Und dann sage ich, da gibt's einen Haken. Was ist der Haken? Und dann kommen die und sagen, ja, der ist anstrengend, der ist, nee, alles nicht. Was ist der Haken? Was ist der Haken, wenn du einen A-Kandidaten willst? Und dann sage ich, fass mal an deine Nase. Du bist der Haken. Wieso bin ich der Haken? Was passiert, wenn ein A-Mitarbeiter und jeder, der eingestellt wird, ist ein A-Mitarbeiter, es kommt doch keiner an und sagt, erster Tag im neuen Job, das habe ich noch nie so gemacht. Das heißt, erster Tag im neuen Job, diese Leute sind natürlich offen, die wollen sich beweisen, die wollen den Job haben, Probezeit, ja, die sind offen, die sind bereit, neue Wege zu gehen und die sind erstmal alle in diesem A-Niveau und jetzt kommen die mit einer Idee. Chef, ich habe eine Idee und der Chef sagt, haben wir aber noch nie so gemacht. Dann kommt er mit der zweiten Idee, dann machen wir schon seit 5 Jahren so und so. Kommt er mit der dritten Idee und er sagt, ja, aber das geht bei uns nicht, ja. So ein Buaga-Typ, bei uns alles ganz anders, Abkürzung, Buaga. Und dann ist das Krasse, dass er sagt, ja stimmt, da kenne ich mich irgendwie wieder. Ja, wenn du nicht selber A bist. Aber was passiert mit deinen A-Leuten? Die wechseln natürlich automatisch alle zu B und irgendwann zu C, ist doch klar. Guck mal, Deutschland, 15-20% lieben, was sie tun, der Rest macht einen Job, weil sie ihre Rechnung bezahlen müssen und weil sie noch nichts Schlimmeres gefunden haben. Also von daher, ja, ich bin immer bei dir, sei eine Vorbildfunktion und dann schaffe ein Feld, ein Spielfeld, auf dem es überhaupt möglich ist, dass Menschen in ihre Performance kommen. Und das schaffen ja viele nicht, weil sie so verhaftet sind in diesem Prozessdenken, in diesem Verhaltensdenken, wodurch die Leute so limitiert werden, dass sie gar nicht hineinkommen können, dass sie sagen können, ich darf mal hier spielen, ich darf mal ausprobieren, ich darf mal hier mich zeigen und mit neuen Ideen reinkommen. Das ist ja für viele gar nicht möglich, weil die einfach so eng da drin sind und nur im Funktionieren Modus unterwegs sind.
Ich habe eine spannende Aufgabe und zwar, also weil ich selber reizvoll finde, ob du das spannend findest, wird sich das gleich herausstellen. Ich würde gerne mal deinen Lösungsvorschlag hören, vielleicht kann der eine oder andere was davon mitnehmen oder du sagst, kann man nicht lösen, trenn dich. Folgendes Szenario, ich meine, jeder, der Chef oder Chefin ist, hat wahrscheinlich in seiner Karriere schon mal mitgekriegt, dass da der ein oder andere Mitarbeiter im Unternehmen denkt, also das, was der da oben, so wird ja immer gesprochen, kann, das kann ich auch problemlos. Und ich habe einen Bekannten, der hat das schon mal angeboten, der hat dann mal, als jemand so richtig sich aus dem Fenster gelehnt hat, gesagt, pass auf, Vorschlag, ab morgen Sie 2 Wochen meinen Schreibtisch, ich 2 Wochen ihren Schreibtisch und dann treffen sie einfach all die Entscheidungen, die ich sonst so treffen muss und ich mache einfach nur ihren Job und nach 2 Wochen gucken wir mal, wie sich das anfühlt und ist das nie zu diesem Experiment gekommen, weil derjenige direkt zurückgerudert hat, weil plötzlich hat er dann Angst vor dem Unbekannten bekommen. Aber ich erlebe aktuell, weil ich ja mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen im Dialog stehe, immer wieder die Situation, dass die tendenziell Mitarbeiter verlieren und manchmal einfach, weil die Mitarbeiter, Personen, Mann, Frau, egal, fühlt sich zu höherem berufen. Und eigentlich weiß man, ja nee, also du schaffst es kaum, 5-mal hintereinander die gleiche Aufgabe zu machen. Du bist absolut unsorgfältig oder unordentlich, unorganisiert, das passt nicht, hier fehlen die Fähigkeiten. Du kannst zwar meinetwegen mit jemandem telefonieren, aber du schaffst es ja noch nicht mal aus dem Telefonat irgendein Action-Item abzuleiten. Also du bist einfach in einer, du lebst gefühlt in einer Parallelwelt. Und tatsächlich erlebe ich das in verschiedenen Lebenslagen. Es gibt ja auch oft die Situation, da sagst du, denkt man, der lügt mich an. Ich bin heute manchmal in der Situation, dass jemand sage, der lügt dich nicht an. In seiner Welt ist das die Wahrheit. Der glaubt wirklich, dass das so ist. Der macht das nicht bewusst. Der weiß es nicht besser, sondern der sieht es so und lässt dich nur an seinen Gedanken teilhaben. Deshalb kannst du dem auch nicht böse sein, weil der ist nicht bewusst bösartig unterwegs, sondern der lebt einfach nur in einer Welt, auf der in der der ganz alleine ist und wir sind halt hier drüben, das sieht er aber nicht. So, und jetzt meine Frage an dich, wenn du so Leute hast, die so an der Realität vorbeileben, die einfach sich zu höheren Berufen fühlen und du weißt einfach, ich kann dem diesen Job, den er vielleicht haben möchte, nicht ermöglichen, weil dann droht hier die wirtschaftliche Krise in dem Unternehmen, wie auch immer, in welchen Dimensionen man das jetzt betrachten würde. Wie gehst du mit so Leuten um, die ein falsches Selbstbild haben, weil die haben ja keinen Leidensdruck und folglich kannst du denen ja auch keine Hilfe anbieten. Wie würdest du damit umgehen, basierend auf deinen ganzen Erfahrungswerten im Leben?
Die haben einen Leidensdruck, denen fehlt etwas.
Ja.
Sonst würden sie nicht gehen. Also wenn jemand sagt, ja, ich kündige meinen Job und fange jetzt woanders an, dann fehlt ihm ja etwas im alten Job. Ist es Anerkennung, ist es Reputation, ist es Geld, ist es Freiheit, was ist es? Ja, mir fehlt etwas. Und das ist wieder so ein Thema, wenn der Unternehmer sich nicht mit seinen Angestellten, mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Team auseinandersetzt und wirklich weiß, ey komm, was sind denn die größten Antreiber von meinen Leuten? Also was ist denen wirklich, wirklich wichtig? Und wenn du viele Unternehmer fragst, und das mache ich immer wieder, was ist dem Mitarbeiter XY total wichtig? Und dann sagt der, ja, Geld und dass ich den in Ruhe lasse. Und was ist dem wichtig? Ja, Geld und dass er Freiheit hat. Und was ist dem wichtig? Ja, wirklich Geld und Anerkennung. So, und dann fragst du die Leute, was denen wichtig ist und machst vielleicht sogar Prozessarbeit, dass die mal wirklich rausfinden, was denen wichtig ist. Und dann ist in den Top 10 nirgendwo Geld. Aber aus Unternehmersicht, als Führungskraft, ist es fast immer das Thema Geld. Und da ist auch ein Selbstbild und ein Fremdbild so ein bisschen durcheinander. Ja, auch wieder Wahrnehmung. Ich will ja mal recht haben, was wir vorhin schon mal hatten, das Thema. Ne? Und das ist so unglaublich, das ist wieder Einstellungsarbeit. Was sind denn eigentlich meine Lebensmotive? Was treibt mich an? Was ist mir wirklich wichtig? Warum mache ich, was ich mache? Ja, was reißt mich montags morgens aus dem Bett? Außer die volle Blase jetzt. Ne? Also wofür stehe ich auf? Und das wissen viele Unternehmer nicht von sich aus, die ja auch in irgendeinem Hamsterrad drin sind, irgendwo getrieben sind, irgendwie unterwegs sind. Und die Unternehmer wissen das ganz selten von ihrem Team, was denen wirklich wichtig ist. Und wenn man dieses Mal alles überhaupt erstmal transparent macht, also wirklich mal, dass jeder versteht, dann sieht man auch, was dem fehlt. Ach, dem ist jetzt, weiß ich, Harmonie wichtig, aber dem habe ich vielleicht im Beschwerdemanagement eingesetzt, ist vielleicht doch nicht so eine clevere Idee. Oder dem ist wichtig, Stammkunden zu bilden, na, vielleicht sollte ich den doch nicht in die Akquise einsetzen. Ja, also dass Menschen, die also ein bestimmtes Lebensmotivsystem haben, übrigens, liebe Zuhörer, alles, was dir im Sandkasten schon wichtig war und was dir heute wichtig ist, das scheint schon mal ein Lebensmotiv zu sein. Und alles, was dir temporär wichtig ist, also du bist krank, willst wieder gesund sein, das ist eher ein Wert. Also Wert, was ist mir jetzt wichtig in einem 7-Jahres-Spektrum und was ist mir aber mein ganzes Leben lang schon wichtig. Und wenn wir unsere Lebensmotive leben können, dann fehlt uns nichts. Dann ist ja alles da und dann müssen wir auch nicht woanders hin. Aber wenn etwas nicht gelebt werden kann, dann habe ich das Gefühl, mir fehlt etwas. Also da ist irgendwie eine Lücke und diese Lücke, diese Gap, die wollen wir irgendwie schließen. Und dann sagen wir, ja, ich habe die Vision da bei dem oder in der Selbstständigkeit oder bei dem Unternehmen, da kann ich diese Lücke besser schließen und deswegen gehen die Menschen dann. Ja, und die gehen nicht, weil sie sagen, ja, ich will mehr Geld oder so. Das ist, dann fehlt etwas. Ja, Geld ist auch nur Energie.
Ja, pass auf, ich finde es ja spannend, mich mit dir auszutauschen, weil ich ja teilweise dann auch selber was lerne. Ich habe ja dir auch schon in Österreich gesagt, dass mich zum Beispiel beeindruckt hat, deine, ich sag mal, Schlussfolgerung, wo wir darüber sprachen, dass ich das wunderbar kann. Ich kann mir einen Input von einer Person anhören, wo ich die Person selber doof finde und stelle aber fest, dass das nicht normal ist. Und du sagst es so ganz selbstverständlich, ja, das liegt daran, weil dein Empathiewert einfach zu gering ist und du kannst einfach Botschafter und Botschaft voneinander trennen. Viele Leute können das nicht. Die sagen, ich mag die Person nicht, also mag ich alles nicht, was sie tut. Ich finde, das persönlich ist ja eine unangenehme Einschränkung, aber das ist natürlich auch wieder Betrachtungsseite. Jetzt in deinem Fall zum Beispiel noch zum Abschluss, weil ich das, was du gerade gesagt hast, spannend fand und einfach ja auch für mich selber bereichernd. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der hier zuhört, der würde wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Irgendein Mitarbeiter hat schon mal gesagt, ah, meine Chefs vorher, die waren alle schlecht. Du hast einen neuen Mitarbeiter an Bord geholt, der fängt jetzt bei dir an und irgendwann kommst du so im lockeren Austausch ins Gespräch über vorherige Arbeitsstellen und warum er da weggegangen ist. Und dann, nachdem man ja jetzt schon an Bord ist, fängt man, ah, der war schlecht und der war schlecht und der war schlecht. Was ist das Problem von Menschen, die in ihrer ganzen Lebenszeit immer nur schlechte Chefs hatten?
Aus meiner Sicht, dass sie nicht mitteilen können, was ihnen wichtig ist. Also so in einem oder was ist denn dein Bedürfnis? Also was, warum ist der schlecht gewesen? Also jeder Chef könnte einen neuen Mitarbeiter fragen, warum bist du dort weggegangen? Und dann hat er erstmal seine pauschalen Gründe, da. Und jetzt mal ehrlich, warum bist du dort weggegangen? Und dann kommt wieder irgendwas und jetzt mal ganz ehrlich, warum bist du da weggegangen? Ja, und dann kommt irgendwann kommt die Quintessenz. Ich wurde nicht gesehen. Ich konnte mich nicht entfalten, ich wurde nicht ernst genommen, ich wurde nicht gefördert, was auch immer dann wirklich ganz tief unten drin ist. Guck mal, so, wenn du jetzt mal angenommen, du wärst nicht so versaut durch Unternehmertum und Selbstständigkeit, wenn du in einem Unternehmen wärst und ich würde dir sagen, das ist dein Plan bei uns, lieber Philipp, wenn du bei uns im Unternehmen bist, guck mal, ich kann dir jetzt schon aufzeigen, wie deine nächsten 40 Jahre aussehen werden und das wird das Maximale sein, wo du mal ankommen wirst. In dem Augenblick kann ich doch schon sagen, winke, winke. Weil für dich einfach Freiheit und Entwicklung und Grenzenlosigkeit ein total wichtiges Lebensmotiv ist. Deswegen bist du ja auch da, wo du bist. Und wenn ich aber so einen Mitarbeiter habe, der also so ähnlich tickt und ich zeige dem auf, das ist die Grenze und höher kommst du nicht. Ja, das ist das Maximale und du kannst jetzt schon ausrechnen, wo du hinten in Pension oder Rente gehen wirst. Dann war es das ab diesem Zeitpunkt für diesen Mitarbeiter in diesem Unternehmen. Und das wissen viele Chefs, wissen es einfach nicht, weil die zu sehr, wer sind wir, was ist unsere Mission, was ist deine Aufgabe, was hast du zu tun? Ja, was ist hier dein Beitrag, den du zu leisten hast? Aber Ex-Pury hat das mal so schön gesagt, der kleine Prinz. Wenn ich will, dass Menschen mit mir um die Welt segeln, dann bringe ich ihnen nicht bei, wie man Boote baut oder wie Segeln funktioniert, sondern ich vermittle ihnen die Sehnsucht nach Freiheit. Und das ist Lebensmotiv. Welches Motiv hat jeder im Team? Und wenn wir das klar haben, dann ist als Chef nur noch eine Frage: Welches Spielfeld darf ich bauen, dass die Motive von den einzelnen Menschen, die ich so da habe, befriedigt werden, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, in die High Performance zu kommen? Denn nur wer wirklich sich wirklich, wirklich wohlfühlt, der ist ja auch frei, der ist leicht, der ist locker, der ist in der Leidenschaft und der geht diese Extrameile. Aber wenn einer das tut, um Geld zu verdienen oder heute noch einen sicheren Job zu haben, dann wird das eben nicht lange funktionieren. Und das ist aber häufig noch das Denken von Unternehmern oder von vielen Führungskräften, von vielen Chefs, dass es ja um die Organisation geht, dass es um die Kohle geht. Aber wenn du Mitarbeiter befragst, sind das keine wichtigen Faktoren, die zum Thema Motivation irgendwie beitragen.
Ich glaube, das ist ja erkennbar jetzt nicht unser beider Problem, dass viele Menschen kommunikativ nicht so trainiert sind, weil das auch im Ausbildungsweg häufig nicht so eine Rolle spielt. Es wird immer mehr Wert auf fachliche Fähigkeiten gelegt, denn auf kommunikative Fähigkeiten. So, jetzt
warte,
ist
warte,
es
warte,
eben
ganz
so.
kurz, ganz kurz,
Ja?
ganz kurz. Kommunikation, Bewusstsein davor erstmal. Also erstmal ein Bewusstsein dafür zu haben und dann das auszudrücken.
Ja, aber jetzt, pass auf, jetzt ist eben Folgendes, wenn du persönlich in einer Sache schlecht bist oder dich nicht gut fühlst, lass mich lieber so sagen, dann wirst du ja alles tun, um das zu vermeiden, was häufig das Problem nur größer macht. Und ich glaube einfach, dass viele, die jetzt hier zuhören, die führen zu selten Mitarbeitergespräche, die fragen auch nicht offen, was ist dir wichtig, was bräuchtest du an Unterstützung, aus Angst vor unerfüllbarem Feedback, weil die sagen, ich kann mich dieser Situation nicht stellen, ich bin überfordert, da weiß ich jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und deshalb glaube ich eben, wer in dem Bereich auch eine stärkere Führungskraft werden will, der muss auch erstmal diese Angst vor diesem offenen Gespräch verlieren, weil tatsächlich ist es ja so, manche Leute sagen ja mir immer, Philipp, boah, du bist so straight, du bist so bam, offen, raus und so weiter, sag ich, immer, ich glaube, das macht die Sache einfacher, weil tatsächlich sage ich mal, wenn jemand das Gefühl hat, dass ich ihn ganz nett finde, dann kann er sich darauf verlassen, dass das ziemlich real so sein wird, weil sonst würde ich klar signalisieren, hör mal, lass uns beide mal nicht nochmal miteinander sprechen, das macht mir keine Freude und bringt für uns beide nichts.
Ich glaube, da werden sie noch klarer.
Ja, aber ich bin weder launisch, noch bin ich in irgendeiner Form so taktisch. Das heißt, ich würde nicht so tun, als wenn ich dich mag, um dann hinten mehr raus was zu erschleichen, weil mir es zu anstrengend wäre. Vor allen Dingen, wenn du dann im Umkehrschluss noch engeren Kontakt zu mir suchst, ist mir auch nicht geholfen. Aber das heißt also nur zurück zu dem, wo wir eingangs schon mal waren. Wenn du anderen helfen möchtest, besser zu werden, besser zu performen, sich besser zu entwickeln, sich zu hinterfragen, versteckte Potenziale zu identifizieren, solltest du aus meiner Sicht damit anfangen, dich selber immer wieder zu hinterfragen und auch mal extern zu hinterfragen. Da wäre ja zum Beispiel ein Ansatz, mit dir zusammenzuarbeiten im Hinblick auf zum Beispiel mal so eine hypnotische Erfahrung. Wenn jetzt jemand einfach sagt, hey, mal zu, ich habe da auf jeden Fall was und das habe ich so noch keinem erzählt, aber ich merke schon, dass mich bestimmte Situationen total stressen. Aus dem Nichts heraus fange ich an zu schwitzen, aus dem Nichts heraus habe ich schlaflose Nächte, aus dem Nichts heraus merke ich einfach, dass ich in irgendeiner Form gelähmt bin und fühle mich absolut unwohl, aber ich habe das bisher noch nie gewusst, mit wem ich das besprechen kann und ich habe jetzt verstanden, es gibt irgendwo ganz, ganz tief, vielleicht in meiner Vergangenheit verankert, eine Ursache dafür und wenn ich die einmal aufgelöst habe, kann ich diese enorme Freiheit erleben, die der ein oder andere von uns schon erreicht hat. Wenn jetzt jemand also sagt, ich würde das in einem geschützten Rahmen mit dir gerne mal einfach recherchieren, wie wäre dann die Kontaktaufnahme möglich? Was wäre zu tun, wenn jemand sagt, ich muss da einfach mal mit dem Typen in Ruhe drüber sprechen, um einfach mal zu prüfen, ob das für mich ein Lösungsweg sein könnte? Was wäre dein gewünschter Weg der Kontaktaufnahme?
Cool, cool, danke für den Ball. Zwei Sachen, also das Erste, da hast du mich vorhin so ein bisschen angeschubst, so getriggert, das ist immer so ein hartes Wort, aber angeschubst. Viele haben, du hattest gesagt, so ja, viele haben so ein bisschen Schiss davor, wenn was rauskommt, was sie nicht erfüllen können. Na, wenn der Mitarbeiter was äußert, was der Chef nicht erfüllen kann. Und da habe ich einen Spruch zu, den möchte ich gerne da noch bringen. Alles, was dir klar ist, das kannst du beeinflussen und alles, was dir nicht klar ist, beeinflusst dich. Also nur weil du sagst, ja, ich habe Bammel vor der Antwort oder ich habe Schiss vor der Antwort, die Frage nicht zu stellen, deswegen ist ja die Antwort trotzdem nicht weg. Die ist ja immer noch da, nur ist sie nicht ausgesprochen. Und etwas nicht Ausgesprochenes macht es ja noch schlimmer im Unternehmen. Also ja, manche sagen auch, nee, ich mache keine Hypnose, wer weiß, was da rauskommt. Alter, du schleppst das Übergewicht schon in deinem Rucksack. Das ist ja schon drin. Das ist ja so, als wenn du sagst, ich will einen Berg besteigen, dein Rucksack ist scheiße schwer und du guckst nicht rein, weil du Schiss hast, da was zu finden, was du vor 2 Jahren reingepackt hast oder so. Ja, es ist macht ja gar keinen Sinn, kipp den Rucksack aus, was soll das, schlepp das nicht mit dir umher, ja. Also alles, was dir klar ist, kannst du beeinflussen, alles, was dir nicht klar ist, beeinflusst dich, also Klarheit hilft immer. Ja, auch davor eine Entscheidung zu treffen, will ich oder will ich nicht oder mache ich oder mache ich nicht. Also das wollte ich nochmal so schnell loswerden. Und wie kann man Kontakt aufnehmen mit mir? Ganz einfach, Potenzialwecker mit Z, habe ich das irgendwo stehen hier? Nee, Potenzialwecker, Potenzialwecker.
Für diejenigen, die jetzt nur die Tonspur beim Autofahren hören, er malt gerade was an die Wand. Das ist der
Moment, hier kann ich sogar groß
machen, den YouTube-Clip aufrufen müsst. Ansonsten müsst ihr euch überlegen, wie schreibt man potenzialwecker.de und dann werdet ihr das schon finden. Weiter.
So, und da einfach raufgehen und dann siehst du oben so einen Button Hypnose, da raufklicken und dann gibt's halt die Zweiteilung, willst du es lernen oder willst du eine Hypnose erhalten? Sagst du halt, ich will eine Hypnose erhalten und dann von mir und dann kannst du da einen Termin raussuchen. Kleine Vorwarnung, ne, lange ausgebucht. Also das ist... Ich bin, glaube ich, jetzt 6 Monate im Voraus oder so ausgebucht.
Ja, es ist so schön.
Ist einfach so.
Ja, ist doch schön.
Zeit ist relativ, ne? Und Zeit ist begrenzt und limitiert. So. Deswegen, also wem das zu lange ist und wer schneller Hilfe braucht, ihr findet dann auch, wenn ihr bei mir auf die Seite geht, dort das Coach-Verzeichnis, wo dann die Coaches drin sind. Oder du gehst gleich, wenn du zum Coach willst und nicht zu mir willst, weil dir meine Stimme nicht gefällt oder so, es gibt ja auch manchmal Aversion gegen die Stimme, gehst gleich auf hypnosedeutschland.de und dann findest du dort das Coach-Verzeichnis von Menschen, die ich ausgebildet habe, die nach unserer Methode arbeiten, in einem Termin das Thema rausholen und reparieren.
Ja, wunderbar. Also ganz herzlichen Dank. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ich habe das jetzt so schnell alles nicht behalten, wir werden in die Shownotes nochmal die Links entsprechend packen. Da könnt ihr euch das dann aufrufen, da könnt ihr mal draufklicken, da könnt ihr mal Kontakt aufbauen. Ansonsten könnt ihr ihm natürlich auch bei Instagram folgen. Wir werden auch zu diesem Interview einige Clips hochladen, sodass ihr dann die Möglichkeit habt, da auch nochmal die Profile zu sehen und euch dann damit zu vernetzen. Einfach mal das Ganze im Hinterkopf zu behalten. Entweder machst du selber von Gebrauch oder eben selber. Ich habe jetzt gar nicht so die Ambition, hier seine Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Ich möchte einfach nur sagen, ich habe ja durch diese NLP-Erfahrung mit dieser ganzen Transreise und diesen ganzen Sachen drumherum in dem Bereich einfach eine ganze Menge erleben dürfen, für das ich extrem dankbar bin und dass ich einfach meine Höhenangst mit so einer Selbsthypnose letztlich und so einer Selbstprogrammierung kontrollieren konnte und dann falschen gesprungen bin, so dass ich keine Angst mehr in Glasaufzügen habe. Ist egal, ist, wie hoch ich da irgendwo in der Luft bin, ich auf plötzlich Riesenrad fahren kann, ohne dass ich schweißnass gebadet bin. Das hat mein Leben so viel freier in diesem Bereich gemacht, wo du ja sonst immer unangenehmen Situationen ausgesetzt bist, weil du gehst mit irgendeinem Mädchen über die Kirmes, die sagt, lass Riesenrad fahren. Du kannst ja nicht sagen, nee, hör mal, tu, ich habe ja oben eine scheiß Angst und wenn du mich da oben ansprichst, könnte es sein, dass ich dich umbringe. Das ist ja keine schöne Ausgangssituation, aber so war das ja. Und das ist alles weg. Und weil ich da selber so viel, erleben durfte, was man nicht wirklich erklären kann, möchte ich einfach hier tatsächlich aktiv dafür Werbung machen, dass du dich einfach mal selber mit dieser Methode auseinandersetzt, weil ich immer denke, es kennengelernt zu haben und zu sagen, ist nichts für mich, möchte ich nicht nochmal machen, ist eine ganz andere Qualität von Entscheidung, als zu sagen, macht mir aus der Distanz Angst, habe ich keine Ahnung von, lehne ich ab. Weil das ist einfach Unsinn, was so zu tun. Von daher, ich bedanke mich. Es hat, genau wie ich es mir erwartet habe, sehr viel Spaß gemacht. Es war einfach ein schöner Schlagabtausch und eine schöne Geschwindigkeit hier. Der eine oder andere wird wieder schreiben, Philipp, auch diese Folge konnte man nicht in doppelter Geschwindigkeit hören.
Habe ich auch mal irgendwo gehört.
Ist also auch wichtig. Aber du hast jetzt die abschließenden Worte. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Deine Bühne.
Dankeschön. Also ihr Lieben all da draußen, eins möchte ich euch gerne mitgeben und da hake ich gerne nochmal ein in dem, was Philipp eben gerade gesagt hat. Wenn du deine Themen hast, Höhenangst, Telefonangst, Kritikangst, was auch immer, wenn du das schon nicht für dich löst, löse es für deine Family auf, löse es für deine Kinder auf. Wenn deine Kinder, die spüren das, dass da irgendwas in deinem System ist und die spüren auch, dass du dich dem nicht stellst und es mitnimmst. Das heißt, deine Kinder lernen, es ist okay, seine Themen, seine Ängste, seine Befürchtungen, seine Limitierung zu haben und sich denen nicht stellen zu müssen. Wenn du es schon nicht für dich auflöst, dann mach das zumindest für deine Family. Wenn dir dein eigener Erfolg nicht so wichtig ist, kann ja alles sein, ja, aber mach es dann zumindest für deine Kinder, du bist die Spitze deiner Ahnenkette. Alles, was dir klar ist, das kannst du beeinflussen, alles, was dir nicht klar ist, beeinflusst dich. In diesem Sinne, Klarheit hilft, Bewusstsein hilft. Bring dich in Ordnung. Ein schönes Leben da draußen euch allen. Danke für die Einladung, Dommer. Danke.
Ja, herzlichen Dank, wenn du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich natürlich, wenn du diese Folge auch einfach mit anderen Menschen teilst, die mal Zugang zu diesen Themen bekommen sollten. Insofern danke fürs Zuhören, danke für deine Loyalität und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Dankeschön.